Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr heute Morgen hier seid. Ich freue mich, mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Mein Name ist Fülke. Wir haben heute Gäste da. Und ich bin auch Teil des Leitungsteams. Und nee, das Thema heute ist Demut. Na gut, ich sag's. Ich habe hier die Hauptleitung in der Gemeinde. Aber das Thema heute ist tatsächlich Demut. Und zwar mache ich ja gerade so eine Reihe. Wir nennen sie Vision 2020, Vision 2020 für die internationalen Leute unter uns. Und weil wir einfach auch gemerkt haben, wir versuchen immer so ein bisschen zu erspüren, was ist denn dran für die Gemeinde? Wir haben uns als Leitungsteam vorgenommen, nicht zu tun, worauf wir immer einfach nur Bock haben oder so, sondern zu gucken, was sagt Jesus, was wir tun sollen, worauf legt er den Fokus. Wir hatten in der Vergangenheit den Fokus auf das Out, also ne, dass Jesus wirklich ganz deutlich gesprochen hat, gesagt hat, hey, ihr müsst mehr rausgehen, ihr müsst euch mehr öffnen. Das haben wir getan und deshalb sitzen wir hier nicht mehr nur zu elft. Yay! Wir hatten auch eine ganze Weile lang den Fokus schon auch auf das Up. Damit haben wir 2016 nochmal neu gestartet, einfach nur auf Jesus zu gucken, an unsere Beziehung zu arbeiten, Intimität zu leben. Und wir hatten jetzt den Eindruck, dass für das nächste Jahr der Fokus auf In liegt. Das heißt, Beziehung zueinander aufbauen, dadurch, dass wir uns vergrößern hier gemeindetechnisch, was ja toll ist, dadurch, dass Leute neu zum Glauben finden, entstehen neue Dynamiken. Und das ist zuerst total schön, es ist aber manchmal auch herausfordernd. Und das als Erklärung, weshalb wir gerade diese Predigtreihe haben. Und ich habe Jesus gefragt, so was ist denn jetzt als nächstes dran? Ich habe letzte Woche über das zerrissene Manuskript unserer Seele gesprochen. Das liegt hier sogar noch aus. Die könnt ihr euch im Internet anhören, die Predigt, weil mich das auch sehr angesprochen hat, dieses Thema an mich heilen zu lassen, an meiner Seele, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Und heute geht es dann noch mal ein bisschen weiter. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus Markus 9, ab Vers 33 aus der neuen Genfer Übersetzung. Sie kamen nach Kapernaum, zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Und sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da setzte sich Jesus, rief die 12 zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte, schloss es in seine Arme und sagte, wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Das Spannende ist, diese Bibelstelle, es war gerade besser. Danke. Das Spannende ist, diese Bibelstelle hat ganz viele Parallelstellen. Die wird in den Evangelien tatsächlich mehrfach berichtet. Und zwar eben mit dem Fokus, dass er dieses Kind in die Mitte stellt. Es gibt aber noch eine ähnliche Bibelstelle, die für uns bezeugt, dass dieses Thema, wer denn von uns ist denn jetzt der Beste, Größte, Klügste, Jesus am nächsten? Ich meine, Johannes behauptete das ja von sich selbst. Johannes, der das Johannes-Evangelium geschrieben hat, schreibt ja immer, der Jünger, den Jesus am meisten geliebt hat. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ist das nicht ein tolles Selbstverständnis von sich? Es ist toll. Und es gibt noch eine andere Stelle in Lukas 22. Also in Lukas 9 berichtet Lukas eben auch von dieser Stelle, ne, dass sie sagen, wer mag wohl der Erste sein und er nimmt dieses Kind in die Mitte. Und dann gibt es aber noch eine Stelle in Lukas 22, Unter den Jüngern kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Und da sagte Jesus zu ihnen: Die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf, und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil. Der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten, und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Wer ist denn höher gestellt? Der, der am Tisch sitzt, oder der, der ihn bedient? Der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich aber bin unter euch als der, der dient. Und das ist jetzt ein ganz, ganz spannender Fokus. Wir haben hier etwas, was uns Gottes Wesen offenbart. Und ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt für Gemeinde ist, was nicht nur Gottes Wesen ist, sondern was zu unserem Wesenszug werden sollte. Nämlich diese entspannte Demut. Wir kennen ja Demut oft als, oh, das hast du toll gemacht, ach nee, ist schon, ja, schon okay. Aber, und wir reden es irgendwie schlecht oder so, und verstehen das oft als Demut. Kennt ihr diesen Zug? Ne, dass man das Gefühl hat, man muss ein Kompliment abschwächen, damit man nicht als der total arrogante Simpel dasteht. Ne, wenn jemand sagt, das hast du echt, oh toll, oh, ja, ich weiß auch nicht. Und innerlich denkt man sich, ja, habe ich schon gut gemacht. Ich habe ja auch viel Arbeit reingesteckt. Das ist nicht wirklich Demut. Das ist manchmal auch ein bisschen falscher Stolz. Echte Demut, die Gott uns vorlebt, hat eine andere Grundlage. Jesus sagt in dieser Lukas 22 Stelle, er fragt ja, wer ist denn höher gestellt, der, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Und das ist ganz klar, das ist eine rhetorische Frage. Na? Und er sagt, ich bin aber unter euch derjenige, der dient. Und das ist faszinierend, denn er war ihr Rabbi. Er war ihr Lehrer. Er war derjenige, dem sie folgten. Er war derjenige, der Autorität über sie hatte. Er war derjenige, von dem sie lernen wollten, um hinterher so zu sein wie er, um seine Lehre weiterzutragen. Das bedeutete, er hatte Macht, er war jemand. Sie haben ihm gedient. Und er sagt, hey, ich bin zwar derjenige, der am Tisch sitzt, aber ich bin euer Diener. Und das offenbart uns das Wesen Gottes. Und es offenbart uns, dass im Königreich Gottes alles ein bisschen Kopf steht. Dass es da nämlich nicht um Hierarchien geht, sondern dass es letztendlich um Hingabe geht. Und weil wir Menschen das nicht kapiert haben, wir erinnern uns am Anfang der Zeit, Gott überträgt Adam Herrschaft. Und er sagt, das habe ich alles geschaffen und es war gut. Und Gott hat sich zurückgelehnt, er hatte nicht diese falsche Demut, zu sagen, oh, ja, ist schon okay geworden, sondern er lehnt sich zurück und sagt, es ist gut. Und manchmal kenne ich das, wenn man etwas geschaffen hat, wenn man schöpferisch tätig war und man denkt sich, hey, wow, das ist entstanden. Gott sagt, es war gut und er überträgt Adam die Herrschaft darüber. Und dann wird klar, dass Menschen nicht verstanden haben, was Herrschaft bedeutet. Und dass wir Menschen das manchmal nicht verstehen, was es bedeutet, eine Autorität auszuüben, einen Verantwortungsbereich zu übernehmen. Wir Menschen denken, Herrschaft bedeutet, immer nach unten weiterzudrücken. Das ist doch das, was wir kennengelernt haben, oder? So funktioniert unsere Gesellschaft. Immer nach unten weitertreten, bis es irgendwie den dummen Simpel auf der Basisebene trifft. Und so funktioniert aber das Reich Gottes nicht, sondern das Reich Gottes funktioniert über Hingabe, über Demut, die aus einer tiefen, gefestigten Identität kommt. Und weil Gott gesagt hat, hey, ihr habt es nicht kapiert, weil ihr euch von mir entfremdet habt, weil ihr mir nicht getraut habt, weil ihr euch von mir zurückgezogen habt, mache ich euch das jetzt vor. Und dann muss man sich das auf der Zunge zergehen lassen, dass dieser Gott, der das alles geschaffen hat, dem alle Autorität zusteht, dem alle Herrschaft zusteht, dass dieser Gott sagt, ich zeige Hingabe, indem ich Mensch werde. Ich zeige Hingabe, indem ich mich als Mensch unter euch gebären lasse von einer jungen Frau. Ich zeige Hingabe unter euch, indem ich Mensch werde, eure Lasten trage und mich von euch knechten lasse. Diese Demut hat Gott. Und es geht ja noch weiter. Gott hat so viel Demut, dass er das ganze Zeugnis dessen, was er getan hat, welchen Plan er hat, welchen Bund er mit den Menschen schließt, dass er das gesamte Zeugnis dessen auch Menschen anvertraut, weil er sich nicht selbst legitimieren muss. Unser Gott hat nicht einfach ein Buch vom Himmel fallen lassen. Das wäre ja das Einfachste gewesen. Ne? Oder irgendwo einen fetten Monolithen auf die Erde setzen, wo alles aufgeschrieben ist und das ist so magisch erschienen und das war Gott und damit ist alles klar, sondern Gott hat diese Demut, sich durch das, was Menschen inspiriert von ihm, natürlich, aufgeschrieben haben, zu offenbaren. Ist das nicht ein faszinierender Wesenszug Gottes? Und das zeigt uns, dass Demut eine Basis haben muss, nämlich die Basis einer heilen Persönlichkeit. Und die hatte Jesus im Gegensatz zu uns. Bill Johnson hat gesagt, wir haben ein Bild dazu, ich lese es einmal auf Englisch, er hat gesagt, es stammt aus einem seiner Bücher, Royalty is my identity, servanthood is my assignment, intimacy with God is my life source. Also, das Königtum ist meine Identität. Dienerschaft ist mein Auftrag und Intimität mit Gott ist meine Quelle, meine Lebensquelle. Also ein Königskind zu sein, ist meine Identität. Das passt ja zum Thema Herrschen. Aber Dienerschaft ist mein Auftrag. Und in unserem Kopf beißt sich das manchmal, weil wir das in unserer Gesellschaft so nicht kennenlernen. Wenn bei einem König denkst du doch nicht daran, dass das der Diener seines Volkes ist. Wenn du ein Kind fragst, was macht ein König? Ja, der ist halt König, der herrscht übers Land. Wir haben das nicht mehr Teil unseres Denkens, dass er seinem Volk dienen soll. Und die Basis aber dessen ist Intimität mit Gott, die meine Lebensquelle ist. Und wir können ja natürlich sagen, hey, die Jünger, die haben es halt einfach nicht kapiert. An mehreren Stellen haben sie sich darüber gestritten, wer ist denn der Erste, wer ist denn der Größte. Ich würde behaupten, wir sind aber alle Jünger. Ich bin auch Jünger. Und das ist etwas, glaube ich, was wir in Gemeinde wirklich lernen müssen, dürfen, können und werden, weil der Heilige Geist uns ja verändert, weil der Heilige Geist uns ja von Herrlichkeit zu Herrlichkeit weiterentwickeln lässt, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Ich glaube aber, dass Gemeinde ein Ort der Dienerschaft ist. Ich glaube, dass die Kinder Gottes, die zum Königstum berufen sind, zu einer allgemeinen Priesterschaft berufen sind, dass wir gleichzeitig zu einer Dienerschaft berufen sind. Und Jesus hat das vorgemacht. Und jetzt ist es aber, glaube ich, wichtig, dass wir lernen, auf welcher Basis wir das machen. Denn wir haben, also ich würde mal pauschal sagen, die meisten Christen, die ich kennengelernt habe, haben so ein bisschen Helfersyndrom. Die meisten Christen, die ich kennengelernt habe, sind unglaublich engagiert und so. Das ist ein schöner Wesenszug, den wir so haben. Es kann aber dann auch leicht kippelig werden und das begegnet mir in Gemeinde auch immer wieder, dass man dann mit Unzufriedenheiten konfrontiert wird, weil wir das Gefühl haben, ich mache ja zu viel und die anderen sehen das nicht und ich tue doch und ich mache doch und ich bin doch hier am Rödeln Und ich kriege dafür noch nicht mal Anerkennung. Und das ist eine Falle, in die tappe ich durchaus auch. Das ist eine Falle, in die, glaube ich, jeder mal von uns reintappt. Und wenn nicht, herzlichen Glückwunsch. Dann freue ich mich für dich. Aber das ist, wir sind auch so, ich kann jetzt nur von mir reden, ich identifiziere mich manchmal so sehr mit dem, was ich tue, dass ich vergesse, mich mit dem zu identifizieren, der mich berufen hat. Und dann wird es nämlich manchmal ein bisschen schräg. Und das, und diese Art von Dienerschaft, diese Art von Rödeln und Tun, hat nämlich auch wiederum nichts mit Demo zu tun. Sondern es bedeutet, dass ich versuche, meinen Wert, meinen Selbstwert dadurch zu legitimieren oder mir einen Wert darüber zu verschaffen, über das, was ich alles tue und was doch auch gesehen werden müsste. Und da gibt es nämlich auch eine tolle Stelle in der Bibel. Und zwar kennt ihr die alle. In Lukas 10 finden wir die. Ihr kennt Maria und ihr kennt Martha. Zwei Schwestern. Und Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und Martha lädt ihn und seine Jünger in ihr Haus ein. Und sie bewirtet sie. Und es steht da, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Und Maria setzte sich mit dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Und schließlich stellt sie sich vor Jesus hin und sagt, Herr, findest du es denn richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Rhetorische Frage, ne? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Und Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist so wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eins. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Wenn wir diese Stelle lesen, dann haben wir irgendwie, also ich zumindest, ich habe schon auch Mitgefühl mit Martha. Weil wir müssen verstehen, sie macht nichts Falsches. Sondern sie tut das, wovon sie denkt, dass es von ihr erwartet wird. Sie tut es sogar richtig gut. Sie macht sich viel Arbeit, um ihre Gäste zu bewirten. Warum? Weil sie die schon auch wertgeschätzt hat. Die wusste, der Mann, der jetzt bei mir zu Gast ist, ist nicht irgendwer. Ich will den ehren, ich will das machen, ich will's tun. Das heißt, es geht nicht darum, dass sie was falsch gemacht hätte. Das müssen wir schon verstehen. Ich meine, ich würde es mir wünschen, dass es so wäre, dann müsste ich meinen Haushalt nicht mehr schmeißen. Das wäre mein Traum. Aber ihre Intention hat sie in die Bredouille geführt. Ihre Intention war, was zu leisten. Ihre Intention war, es richtig, richtig gut zu machen und dann vielleicht auch ein Lob dafür zu bekommen. Sie hat sich mit dem, was sie tut, identifiziert. Und das ist für ihre Umstände nicht verkehrt gewesen, denn das war ihr Job. Sie war eine Frau. Sie hat das getan, was die Gesellschaft von ihr erwartet hat. Sie hat das getan, was sie gelernt hat. Sie hat das getan, was sie meinte, tun zu müssen. Sie hat Erwartungen erfüllt. Und das hat was aber mit ihrem Herzen gemacht. Sie war unzufrieden. Denn das, was sie getan hat, entstand nicht aus einer Intimität mit Jesus heraus, der nämlich da war, um Beziehung zu bauen. Sondern sie hat es getan, weil es halt getan werden musste. Das Ding ist, ich meine, die wollten ja auch essen. Und ja, manchmal müssen Dinge getan werden. Aber die Basis dessen, womit wir sie dann tun, die Haltung dessen, womit wir Dinge tun, die entscheidet darüber, wie es uns letztendlich geht. Die Haltung dessen, wie ich Umständen begegne, die mir vielleicht auch mal nicht so gut gefallen, entscheiden darüber, welche Atmosphäre herrscht. In meinem Haushalt, aber eben auch in der Gemeinde, wenn wir zusammenkommen. Und ich habe es ja gesagt, Gott stellt die Welt in seinem Reich auf den Kopf. Und da ist Demut eben nicht mit Leistung gleichzusetzen. Mit, nee, komm, lass liegen, ich mach das alles. Sondern es geht darum, dass wir eine Haltung entwickeln, die aus dieser Intimität mit Jesus heraus sich manifestiert. Es geht nicht darum, viel einfach nur zu tun, weil dann brennen wir aus. Sondern es geht darum, mit Jesus unterwegs zu sein. Es geht darum, eine Haltung der Dienerschaft zu entwickeln, die dafür sorgt, dass ich nicht das Gefühl habe, zu kurz zu kommen. Und wir setzen Dienersein oft damit gleich, das Gefühl zu haben, zu kurz zu kommen. Wenn ich immer nur für andere da bin, gefühlt, wann bin ich denn dran? Haben wir das nicht manchmal, dieses Denken? Aber Jesus war immer für andere da. Er hat sein Leben für andere gegeben. Und er sagt, es gibt keine größere Liebe, als sein Leben für seine Freunde zu geben. Als sein Leben zu verschwenden für andere. Die Frage dahinter ist die Frage der Intention. Aus welcher Identität heraus mache ich das denn? Mache ich das aus meiner Beziehung zu Jesus heraus? Oder mache ich es heraus, weil ich einen Leistungsdruck verspüre? Mache ich es, weil ich gerne nützlich sein will für diese Gesellschaft? Oder in diesem Fall für die Gemeinde? Was ist meine Intention dahinter? Und jetzt ist mir so bewusst geworden, dass es für mich ja ein neues Leben gibt. Wenn ich etwas mache, dann mache ich das entweder als Fülke, dann mache ich das aus mir heraus. Und ich meine mal ehrlich, ich bin ja schon mega begabt.
Jana sagt, ja klar.
Versteht ihr, was ich sagen möchte? Es ist so, wir haben natürlich Gaben, wir haben Fähigkeiten, die wir erlernt haben oder die uns manchmal auch in die Wiege gelegt worden sind. Wir kommen ja mit einer Basis an Dingen, aus denen wir Sachen machen können. Das ist der eine Weg. Ich mach's als Fülke. Ich mach's mit dem, wie ich irgendwie gestrickt bin und ich mach's halt. Das heißt nicht, dass es nicht schlecht wäre, wenn es dann fertig ist. Aber ich kann die Entscheidung treffen, dass ich Dinge nicht einfach nur aus mir heraus machen muss, sondern dass ich das Bewusstsein habe, dass ich eine neue Kreatur bin. Und das Bewusstsein habe, dass Christus in mir ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann werden Dinge, die ich tue, plötzlich nicht einfach nur Dinge, sondern ich sage, Jesus, wie machen wir es denn? Jesus, wie wollen wir das machen? Was sagst du denn dazu? Heiliger Geist, zeig's mir doch. Und das setzt nämlich was ganz Neues in mir frei. Wenn ich es nämlich mit ihm in Partnerschaft tue, und Gott will immer mit uns in Partnerschaft sein. Das war von Anbeginn der Zeit sein Plan, mit uns so einen Bund einzugehen. Und das hat er getan und er hat's noch stärker getan. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wer mich aufnimmt, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Ist das nicht grandios? Ist das nicht ein Zeichen von unfassbarer Demut, dass Gott, der alles geschaffen hat, sagt, ich will bei dir sein und ich will in dir sein und ich will in dir leben und ich will mit dir gemeinsam was machen. Ist das nicht unglaublich? Ist das nicht ein Zeichen von einer tiefen Entspanntheit? Ich muss darüber noch ein paar Wochen nachdenken, weil ich finde es unbegreiflich. Wenn ich was mache, dann hätte ich gerne die Lorbeeren dafür. Und Gott sagt, Christus in dir. Und ich möchte ihm die Lorbeeren dafür geben, aber er macht es durch uns. Und das setzt für uns was völlig Neues frei. Ich hatte vor einiger Zeit, habe ich mich sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Ich hatte das Gefühl, oh, was noch alles. Wenn Leute mit ihren Anforderungen an mich kamen, habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. Ich will auch meinen Leitern gegenüber ihnen Ehre zeigen. Und wenn die mit Anfragen an mich kommen, sage ich, ja, mache ich. Und ich mache das auch irgendwie alles gerne, aber plötzlich setzt sich was fest. Erst so in meinem Bauch. Und es kneift ein bisschen. Und dann klettert es ein bisschen hoch. Und es setzt sich irgendwie in meinem Herzen fest. Und ich merke, dann kommt der Nächste und sagt irgendwas. Und es fängt an, so ein kleiner bitterer Tropfen aus meinem Mund zu kommen. Und es geht immer so weiter, bis ich zu Hause sitze und dieses Gefühl habe, ich mache doch immer nur alles alleine. Und warum machen die anderen nichts? Und was denn noch alles? Na gut, ich bin halt auch ein Leistungsträger. Ist doch Quatsch. Das hat nichts mit Demut zu tun, wenn ich mir dann auch noch mehr auf meinen Teller packen lasse. Das hat nichts mit Demut zu tun. Festzustellen, dass die Intimität mit Gott, meine Zeit mit Jesus, meine Beziehung zu ihm, die Quelle meines Lebens sein muss und vor allem auch die Quelle meines Tuns sein muss. Das erfordert, dass ich nicht nur umdenke, sondern auch, dass ich umarbeite, dass ich mein Leben verändere, dass ich nicht immer nur rödle, sondern dass ich auch mal Maria bin. Vor ein paar Jahren hat ein ehemaliger Mentor von mir hat gesagt, und Völke, wie läuft's jetzt so? Hast du das und das und das vorbereitet? So, es ging um theologische Sachen und ich habe zu ihm gesagt, ey, ich habe ein Kind und ich habe einen Haushalt und ich habe das nicht geschafft und dieses nicht geschafft und habe so ein bisschen gemotzt, ne, und habe gesagt, ja, dann bleibt meine Zeit mit Gott voll auf der Strecke. Und dann hat er sich zurückgelehnt und hat gesagt, ja, weißt du, wir haben alle nur 24-Stunden-Tage. Hat sich damals wie so eine Ohrfeige für mich angefühlt. Ne? Das ist aber für mich hängen geblieben. Und in diesen Zeiten, wo ich merke, ich komme in so ein Fahrwasser, wo ich denke, ich bin doch so demütig und ich mache doch so viel. Ich bin doch die Dienerin meiner Gemeinde. Warum haben die anderen nur vergessen, dass sie auch Diener sind? Das ist der Moment, wo Jesus zu mir sagt, hör mal, wir könnten auch mal drüber reden. Und das ist der Moment, wo ich mich frage, was ist denn die Quelle meines Lebens und was ist die Quelle meines Handelns? Und das ist der Moment, wo ich eben mein Leben verändern muss und wo ich mir Zeit nehmen muss, mich füllen zu lassen. Und wo ich mir Zeit nehmen muss, umzudenken. Meine Handlungsweise ist nämlich prinzipiell eher so, ich bin wie so ein Fisch auf dem Trockenen und flappe hin und her und denke, Wasser, Wasser. Dann fällt mir ein, ach Jesus, schütt doch mal eine Kelle drauf. Macht er ja auch. Anstatt zu denken, ich muss dafür sorgen, dass ich der Fisch im Fluss bin. Denn er ist die Quelle des Lebens. Und er steht mir immer zur Verfügung. Das Coole ist, der Heilige Geist hat keine Sprechstunde. Also habe ich nicht die Ausrede zu sagen, ja, geht nicht, ich habe da keine Zeit. Sondern er steht mir zur Verfügung. Das ist auch ein Zeichen von Gottes Demut, dass er sagt, du musst nicht mehr zu einem Priester gehen, der seine Öffnungszeiten dann und dann hat, du musst nicht mehr opfern, du musst nicht mehr das, sondern du kannst jetzt unmittelbare Intimität mit mir haben. Jetzt. Und ich merke, ich bin herausgefordert, nicht einfach zu sagen, jetzt bin ich der Fisch auf dem Trockenen, rette mich her, sondern zu sagen, ich will der Fisch sein, der im Wasser lebt. Weil wenn ich das bin, wenn ich in dieser Fülle, die nur aus ihm kommen kann, die kann mir kein anderer schenken, die kann mir kein anderer produzieren, das ist nur Intimität mit Jesus kann meine Lebensquelle sein, die mich so entspannt sein lässt, dass Dienerschaft meine Lebenshaltung ist. Und zwar echte Dienerschaft, nicht Dienerschaft, die darauf beruht, dass ich sage, ich habe mich doch aufgerieben für euch. Ich kann jetzt immer nur von mir reden. Ne? Sondern wenn meine Persönlichkeit in Christus ruht, und ich weiß, ich bin in ihm sicher. Und ich weiß, ich komme bei ihm nicht zu kurz. Dann kann ich mein Leben für andere geben. Und dann kann ich nämlich ein Leben in der Demut führen, für andere auch gerne da zu sein, zu feiern, was Gott uns schenkt, zu feiern, was Gott mir schenkt, zu feiern, was er durch mich auch ermöglicht. Denn letztendlich kommt das nur von ihm. Aber zu wissen, meine Füße, die stehen auf richtig festem Grund. Und ich muss mir keine Sorgen um meinen Platz machen, sondern ich weiß, Jesus sorgt für mich. Und ich möchte mich an ihm orientieren und gucken, wie hat er denn gelebt? Und hey, er hat sein Leben gegeben. Und dann möchte ich das auch tun. Aber nicht aus einem Zwang heraus, der nämlich meinem Nächsten nicht gerecht wird. Sondern ich möchte es aus Liebe heraus tun. Das ist letztendlich die Motivation. Gott hat aus Liebe gehandelt. Gott hat aus Liebe seinen Sohn geschickt. Jesus hat sich aus Liebe knechten lassen, schlagen lassen und ist aus Liebe ans Kreuz gegangen. Aus tiefer Liebe und tiefem Erbarmen zu uns. Und ich glaube, dass ein entscheidender Faktor für Demut Erbarmen ist. Wenn wir uns erbarmen lassen füreinander. Das heißt nicht, dass wir denken müssen, ach du arme Sau. Das ist kein Erbarmen, sondern dass wir uns von dem anderen berühren lassen. Dass wir wissen, ich bin erbarmenswürdig für Gott. Ich bin zutiefst erbarmenswürdig für ihn. Und zu wissen, ich möchte dieses Erbarmen, das mir begegnet, weitergeben. Das ist auch ein Aspekt von Demut. Und ich glaube, dass wir... Das klingt jetzt alles wie so ein riesiger, fetter Appell. Das soll es gar nicht sein, das wisst ihr aber. Also wer mich schon länger kennt, weiß, ich stehe jetzt nicht hier, um einen Appell rauszubringen, sondern ich will mit euch teilen, wie Jesus mir begegnet. Wie Jesus meine Seele da auch wieder erfrischt und wieder in eine Fröhlichkeit reinholt, die ich manchmal verlieren kann, wenn ich einfach nur tue. Ich glaube, dass wir eine Gemeinde sind, in der das schon ist. Mir begegnet hier so viel Erbarmen mit meiner Person, wirklich. Und ich bin zutiefst erbarmensbenötigend. Und mir begegnet das wirklich, dass Menschen hier mit Liebe, mit Annahme, mit Vergebung mir begegnen. Und Menschen müssen mir vergeben. Und das haben wir schon. Und ich erlebe, dass wir eine Gemeinde sind, in der Dienerschaft wirklich da ist. Das sehe ich an allen Ecken und Enden. Und ich wünsche mir aber, dass wir wirklich auch uns da noch weiterentwickeln, weil ich weiß, wenn Paulus sagt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, dann weiß ich, da ist nie ein Ende, bis wir irgendwann mal bei Jesus sind. Und dann weiß ich, da geht noch mehr. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir noch mehr dazu werden als Gemeinde, das auch als Modell für die Welt da draußen zu sein. Als Modell für die Welt, dass Dienerschaft nichts ist, was uns abwertet, sondern dass Dienerschaft etwas ist, wozu wir in Christus berufen sind. Das miteinander in Barmherzigkeit zu begegnen, dass uns das nicht zum Deppen macht, sondern dass das unsere Berufung ist. Ich wünsche mir echt, dass unsere Gemeinde nicht einfach nur für sich selbst da ist, sondern dass es auch als Quelle der Intimität zu Gott dient. Und dass es Menschen, die Gott noch nicht kennen, inspiriert. Dass Menschen, die Gott noch nicht kennen, wissen, hey, cool, da ist was, da ist was Neues, da ist was Freshes. Und ich glaube, dass Gott uns dazu berufen hat. Er hat uns zu einem Königtum berufen. Er hat uns zum allgemeinen Priestertum berufen und er hat uns zur Dienerschaft berufen, aus dem Leben, aus ihm heraus. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und ich glaube, er hat uns dazu berufen, nicht nach rechts und links zu schielen, wer ist besser, wer ist schöner, wer ist begabter, Wer kriegt so viel Redezeit da vorne auf der Bühne? Sondern wenn wir nach rechts und links schielen, dann verlieren wir unseren Weg. Unsere Aufgabe ist immer, auf Jesus zu gucken, ihm in die Augen zu schauen und zu wissen, da ist mein Platz, da ist meine Seele sicher. Und das entspannt mich im Umgang mit den anderen total. Und das setzt bei mir nämlich frei, dass ich wirklich neue Freude bekomme. Und dazu möchte ich mich manchmal zu Jesu Füßen setzen und sagen, der Haushalt bleibt liegen. Amen. Das war natürlich jetzt mein Part, dass der Haushalt auch mal liegen bleibt. Ich möchte euch gerne ermutigen, an dieses Thema Demut nicht wieder mit einer krampfhaften, ich muss demütig sein, Haltung ranzugehen. Ich glaube, wir Christen, wir fallen da schon leicht manchmal in diesen kleinen Grab, wo ich Freisetzung von ihm brauche. Wo es etwas gibt, was mich reibt, sodass ich mit den anderen Mühe habe. Ich habe es letzte Woche gesagt, wir können immer nur an diesem Bereich arbeiten, der uns selber untersteht. Ich kann nicht zu anderen hingehen und sagen, hör mal, sei mal was demütiger. Das funktioniert nicht. Aber ich kann an meiner Beziehung zu Jesus arbeiten. Und ich möchte euch einladen, zu schauen, was für euch da dran ist oder auch nicht.